Drittes Kapitel. Ein böses Geschick treibt euch mit einer Hartnäckigkeit voran, der nichts zu widersprechen vermag. Und obwohl eure Vernunft und euer besseres Wissen immer wieder und vernehmlich von euch fordern, zu Hause zu bleiben und nicht auf der Gasse eine Idee hinauszuschreien, habt ihr nicht die Kraft, euch nicht zu schaden. Ihr wisst nicht, wie ihr es benennen sollt, und ich traf niemanden, der behaupten wollte, dass es ein geheimes, übermächtiges Schicksal sei oder etwas Ähnliches, das euch treibt, zu Werkzeugen eurer eigenen Zerstörung zu werden. Auch wenn das Unglück unmittelbar vor euch liegt und ihr offenen Auges darüber stolpert und fallt, besteht ihr auf eurer Überzeugung. Ihr folget eurem Wissen und Gewissen und der Vernunft. Sogar den eigenen Untergang wisst ihr zu preisen als den Beginn von etwas Neuem, etwas Besserem. Wenn wir singen, wissen wir nicht, warum wir es tun. Auch die Posaune weiß nicht, warum sie erschallt. Und die Schelle weiß nicht, warum sie klingt. Ihr singt sogar, wenn ihr eurer eigenen Vernichtung entgegenmarschiert. Von der Guillotine bis nach Hause war ein weiter Weg. Ich sprang und hüpfte und hatte es eilig, weil ich mich von Lucille streicheln lassen wollte, und ich sang dabei. Der Tod zitterte überall. In jedem Schatten, an jeder Hauswand sah ich ihn. Ich repetierte, was ich zu Camille gesagt hatte im letzten Augenblick seines Lebens, und auf einmal war ich fröhlich wie noch nie, denn mir schien, es könne nicht anders sein, als dass auch er weitere Leben vor sich habe und dass wir uns bald wiedersehen. Biondetta, die Trickkatze mit den vielen Namen, hat mir ja ein kurzes, erstes Leben vorausgesagt, und ich war getrost, ich würde meinem Herrn bald schon in unserem nächsten Leben zwischen die Beine laufen, und er würde mir die Faust hinhalten, wie er es immer getan hatte, und ich würde mit meinem Kopf dagegen boxen. Als erstes aber würde ich ihn ansprechen mit meiner Stimme, meiner Stimme. Guten Tag, Camille, würde ich sagen. Ich habe dir angesehen, wie du unter dem Schafott erschrocken bist, als ich mit dir sprach. Jetzt erschrickst du nicht mehr. Du warst es. Du hast mir zu sprechen beigebracht, würde ich zu ihm sagen. Dafür danke ich dir. Vielleicht würde er mich fragen, was kann ich dir in unserem zweiten Leben beibringen? Und ich würde antworten, lesen und schreiben. Denn du bist mein Vorbild. Du bist geworden, was du bist, durch Lesen und Schreiben. Und, würde er antworten, man hat mir deswegen den Kopf abgeschlagen. Ich würde ihn ansehen, und er hätte seinen Kopf nicht unter dem Arm, er läge auch nicht neben ihm, nein, er säße, wo er hingehört, auf dem Hals. Hat dir Biondetta den Kopf wieder angemacht, würde ich ihn fragen? Hat sie also doch nicht gelogen? Was er antworten würde, wollte mir nicht einfallen. Solche Sachen gingen mir durch den Sinn, während ich über die Gassen lief, die leer waren, weil die Menschen von Paris sich zu dem großen Fest des Todes auf der Place de la Révolution versammelt hatten. Was für ein Tag! Und plötzlich schlug mein Herz so hoch, dass mir beinahe die Hinterbeine über den Kopf geschnellt wären und ich mitten im Lauf einen Salto vollführt hätte. Was hatte ich da gerade gedacht? Wie es wäre, wenn ich Camille in einem neuen Leben wieder träfe? Wie es wäre, wenn? Was ist mir nur in den Sinn gekommen? Ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken mit meinem damaligen Wortschatz beschreiben soll. Mein Wortschatz war durchaus nicht bescheiden und siebenmal umfangreicher als der manches Halunken, der mit seinen Zungenwirbeln einen Haufen Geld verdiente, aber Worte wie Konjunktiv und Indikativ waren darin nicht enthalten. Ich war in etwas hineingerutscht, wofür ich keinen Begriff hatte. Was wäre, wenn?